Und nun zum Wort Gottes für unseren heutigen Tag, denn Epheser 1, die Verse 15 bis 23, da schreibt der Apostel Paulus: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der wirksamen der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über alle Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir feiern heute ja das Fest Christi Himmelfahrt. Und das Wort, das wir gerade miteinander gehört haben, redet in besonders inhaltsreicher Weise vom Machtwirken Gottes. Menschliche Sprache ist in ihren wuchtigsten Formulierungen nicht in der Lage, diese machtvolle Kraft Gottes angemessen zum Ausdruck zu bringen. Und Himmelfahrt ist eben das Fest, an dem wir uns darüber freuen, dass Jesus in diese Machtposition vom Vater eingesetzt wurde, zu Rechten Gottes, und dass er mit dieser ganzen Kraft nun auch in seiner Gemeinde, in jedem von uns gegenwärtig ist und in uns, an uns und auch durch uns wirkt. Paulus dankt zunächst in den Versen 15 und 16 für das, was Gott schon an den Geschwistern in Ephesus gewirkt hat, den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Dann betet er, dass sie noch viel mehr erkennen und begreifen, zu welchem Reichtum sie in Jesus berufen sind, welche enorme Kraft Gottes nun in ihnen und an ihnen wirkt. Das sind die Verse 17 bis 19. Wir haben ja sonst gerade parallel den Kolosserbrief eigentlich in der Auslegung. Und wer es noch im Ohr hat ein bisschen, man sieht ganz stark die Parallelen zwischen Kolosser und Epheser. Die kommen nicht von ungefähr, denn beide Briefe wurden von Paulus etwa zeitgleich geschrieben und miteinander auch auf den Weg gebracht. Und man sieht, wie bei beiden Briefen die gleichen Grundgedanken von Paulus entfaltet werden, mit verschiedenen Zuspitzungen im Einzelnen. Und so mit Vers 19 kommt Paulus dann zum Hauptstichwort für unser heutiges Himmelfahrtsfest, nämlich zur überschwänglichen Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese gewaltige, diese überschwängliche Macht, eigentlich heißt es wörtlich über etwas hinauswerfen, also eine Macht, die unsere Vorstellungskraft weit übertrifft. Diese Macht ist zunächst die Macht des Vaters. Mit ihr hat er Jesus von den Toten auferweckt. Es ist also eine Macht stärker als der Tod. Mit ihr hat er dann Jesus im Himmel zu seinen Rechten gesetzt und ihn damit zum Herrn über alle Mächte dieser Welt erhoben. Vers 21 zählt dann in Überbegriffen diese Mächte auf, diese Mächte der gegenwärtigen und der zukünftigen, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und da wird betont, es gibt keine Führerschaft, keine Macht, keine Kraft, keine Herrschaft, über die Jesus, unser Herr, nicht gesetzt wäre. Wir gehen mal diesen Begriffen gerade in Kürze durch. Ich habe sie dann auch farblich hervorgehoben, Vers 21. Den ersten übersetzt Elberfelder nicht ganz geschickt mit Gewalt. Denn er ist zwar nicht falsch inhaltlich, aber die spezifischen Fachbegriffe für Gewalt kommen erst noch. Luther hat besser übersetzt an dieser Stelle mit Fürstentümer. Um das geht's. Wörtlich steht da im Griechischen Archäes. Kennen wir ein bisschen als Fremdwort der Archetyp, der erste Typ, der Ursprungstyp. Wörtlich sind das die Anfänge. Und dann übertragen eben die Ersten und die Obersten, die vor und über andere gesetzt sind und damit eben dann politisch ausgedrückt die Fürsten, die Herrscher, die Archäes, die Ersten. Und dann alle Exousias, das haben wir als Fremdwort nicht, aber ich erwähne es, um es abzugrenzen. Eigentlich ist das die Freiheit und Vollmacht zu handeln, der Souverän. In erster Sinne der oberste Souverän, der absolute Alleinherrscher, der handeln kann, wie es ihm gefällt. Er hat die Vollmacht schlechthin. Und dann die Vollmacht der Bevollmächtigten. Meistens wird es, wenn ich es richtig sehe, in der Bibel in diesem Sinne gebraucht. Das sind Leute, die eine Art Befugnis und Autorität haben, die sie aber von einer höheren Autorität bekommen haben. Aber damit sind sie eben auch bevollmächtigt. Die dritten, was Elberfelder mit Kraft wiedergibt, ist so völlig richtig, Dynameos, das kennen wir als Dynamit, das sind einfach die Mächtigen. Das sagt nur was über die Wirkkraft an sich. Bei diesen ist nicht gesagt, ob sie ihre Macht zu Recht ausüben, ob sie auch Vollmacht haben. Es können auch Tyrannen sein. Es gibt da, ich kann Macht haben, was zu tun, ohne berechtigt sein, ohne autorisiert zu sein, was zu tun. Das steckt in diesem zweiten Begriff nicht drin, ob sie auch autorisiert sind. Sie können die Herrschaft an sich gerissen haben. Wenn wir diese beiden Begriffe auf die heutige politische Situation übertragen, dann sind die Bevollmächtigten unsere Bundes- und Landesregierungen. Sie wurden vom obersten Souverän, wisst ihr, wer das ist in unserem Land? Sind wir. Gerade, liebe Geschwister, in diesen Tagen können wir es nicht genau genug bedenken, betonen, bezeugen, auch in unserem Verhalten als Christen beachten. Der Souverän, die oberste Staatsgewalt in diesem Land sind wir, das Volk. Die Bundes- und die Landesregierungen wurden von uns bevollmächtigt. Sie bekamen von uns die oberste Autorität und Vollmacht, von uns der obersten Autorität und Vollmacht, ihre Vollmacht lediglich verliehen. Die eigentlichen Herrscher, der eigentliche Herrscher ist das Volk. So sagt das Grundgesetz, Artikel 20, Absatz 2. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und deshalb ergehen die Gerichtsurteile in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht an durch die meisten anderen Gerichte hindurch in aller Regel im Namen des Volkes. Früher war das anders. Zu Königszeiten ergingen die Urteile im Namen des Königs, des obersten Herrschers. An die Stelle des Königs, des Monarchen, ist in einer Demokratie das Volk getreten. Und deshalb steht auch über dem Deutschen Bundestag, in der Mitte, ich habe es, damit man es gut lesen kann, die Inschrift über dem zentralen Eingang hervorgehoben, dem deutschen Volke. Also der Reichstagsgebäude, in dem seit 1999 wieder der Bundestag sich versammelt, dem deutschen Volke. Wir sind es, um die es geht, wir, das deutsche Volk. Und wir sind die Letztverantwortlichen und die höchste Autorität im Land. Wir haben diese Autorität an die Bundes- und Landesregierungen verliehen, damit die in unserem Auftrag und in der Verantwortung vor uns und zu unserem Wohl und Besten regieren. Das meint der zweite Begriff. Also, ich gehe wieder zurück. Der Begriff Macht. Wir haben sie ihnen verliehen. Wenn aber Politiker, auch eine Bundeskanzlerin, Entscheidungen trifft, die nicht dem Wohl des Volkes dienen, die möglicherweise sogar noch Recht und Ordnung, Moral und Anstand widersprechen, dann hat sie möglicherweise zwar die Kraft dazu, das wäre der dritte Begriff, aber eben nicht die Vollmacht, nicht die Autorität, nicht das Recht. Üblicherweise reden wir dann von Machtmissbrauch. Das ist heute auch wieder ganz neu zu bedenken in dieser Frage, auch mit der Frage, Ja, ich komme da später nachher noch mal kurz drauf. Das war der zweite und der dritte Begriff und schließlich die Herrschaften. Das ist ganz einfach und richtig übersetzt, die Kyriotetos, die Herren. Ja, das sind die Herren und die Herrschaften dieser Welt. Und nun sagt Gottes Wort über all diese Ersten und Obersten in all ihren verschiedenen Schattierungen, Feinheiten, Differenzierungen, Autoritäten und Machtpositionen, über all diese ist Jesus gesetzt. Gesetzt, auch interessant. Innerhalb der Dreieinigkeit hat Jesus seine Autorität und seine Machtposition nicht aus sich selbst. Sie ist ihm vom Vater gegeben. Vom Vater ist er über all diese Mächte gesetzt. Und zwar, das ist auch ganz wichtig, hoch über sie. Elberfelder hat es hoch eingeklammert, ist aber richtig, ist wieder mal ein zusammengesetztes Wort, das sich nicht damit begnügt zu sagen, dass Jesus nach oben gesetzt wurde, sondern nach oben darüber hinaus. Also nicht nach oben an irgendeine Position, wo es vielleicht doch noch Kompetenzrangeleien geben kann mit anderen, die auch irgendwo da oben sitzen. Nein, sondern es ist explizit gesagt, über alle anderen hinaus. Und deshalb ist Jesus der unanfechtbare Herr aller Herren. Ganz explizit, ganz ausdrücklich so betont. Und deshalb war die Inschrift, die neben unserem Kreuz steht, schon seit vielen Jahrzehnten, wohl das erste urchristliche Bekenntnis überhaupt. Kyrios ist Jesus Christus. Ist ja immer wieder wichtig zu betonen, da stecken ja gleich zwei Bekenntnisse drin. Denn Jesus Christus ist nicht ein Doppelname, wie wir es oft verstehen. Wie meine Frau Birgit Alexandra heißt, ist ein Doppelname. Jesus Christus ist kein Doppelname. Jesus Christus ist bereits das erste Bekenntnis. Jesus ist der Christus. Christus, der Messias. Bereits die erste Bekenntnis. Dieser Mann aus Nazareth. Das ist der im Alten Testament verheißene Messias. Und dieser Jesus, der der Christus ist, der ist gleichzeitig der Herr aller Herren, der Kyrios. Und er ist in den Himmel aufgefahren, und da sitzt er zu Rechten Gottes. Und ihm gehört nun alle Macht und Herrschaft, so wie er selbst im Missionsbefehl sagt, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Im Griechischen steht da natürlich Matthäus 28 wieder die Exousia, nämlich es ist keine willkürlich an sich gerissene, angemaßte Macht, es ist rechtmäßig vom Vater verliehene Autorität. Aber dieser Anspruch, Jesus Christus ist der Herr, war eine gewaltige Provokation gegenüber dem römischen Kaiser. Denn der römische Kaiser hat für sich beansprucht, ich bin der Herr, ich bin der Kyrios. Das war schlechthin der Titel mit, neben dem Cäsarentitel, war der Kyrios-Titel im Griechischen, der Herrschertitel des römischen Kaisers. Er ist der Kyrios. Und im Kaiserkult wurde das entsprechend bedacht. Ich habe extra nochmal recherchiert, dass ich da auch nichts Falsches erzähle. Sowohl Toten als auch lebenden Herrschern wurden Opfer dargebracht und ihre Bilder angebetet, also von den Kaisern, den Cäsaren. Sie galten zwar nicht im eigentlichen Sinne als Götter, aber eben doch als Vergöttlichte, die quasi schon ein Stück weit in den Olymp der Götter, als Teil der Göttergemeinschaft aufgenommen wurden. Und vor allem aber waren sie eben die obersten Herren dieser Welt. Und an dieser Autorität wollten die sich auch von keinem kratzen lassen. Aber diesem Anspruch gegenüber bekannte die Gemeinde Jesu, Christus ist der Herr. Christus ist der Herr. Und zwar in der sichtbaren wie der unsichtbaren Welt. Das war seinem Wesen nach ein öffentlicher Widerspruch gegen den Anspruch des römischen Kaisers, der als oberste Autorität anerkannt und verehrt werden wollte. Wichtig ist, trotzdem haben sich die Christen in die staatlichen Ordnungen eingefügt. Römer 13, seid Untertan der Obrigkeit. Und Jesus hatte betont, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sie wurden nicht verfolgt, die ersten Christen, die erste Gemeinde, weil sie Aufrührer gewesen wären. Im Gegenteil, wir können 2000 Jahre Geschichte der Gemeinde Jesu zurückblicken und fast immer zu mehr oder weniger allen Zeiten, in mehr oder weniger allen politischen Systemen waren Christen vorbildliche, gute Staatsbürger, die für die Obrigkeit gebetet und die dem Gesetz untertan waren. Heute müssen wir ganz neu verstehen, ich kann den Gedanken nur anstoßen, was es heißt, ein guter Staatsbürger zu sein in einem Staat, in dem alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Ein Gedanke, den wir überhaupt nicht gewohnt waren zu denken seit 70 Jahren, den wir wieder ganz neu denken müssen. Was heißt das auch für uns als Christen, wenn alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht und die Bundesregierung und die Landesregierungen nur verliehene Autorität haben, die wir ihnen geliehen haben? Das war damals anders. Damals ging alle Staatsgewalt nicht vom Volk, sondern vom römischen Kaiser und vom römischen Senat aus. Die haben miteinander gehändelt, von wem sie wirklich ausgeht. Aber die Christen haben sich aus diesem Händel rausgehalten, denn sie waren auf jeden Fall nicht in der Staatsgewalt. Sie haben die Staatsgewalt anerkannt. Aber in ihrem Bekenntnis, in ihrem Glaubensbekenntnis mussten sie festhalten, Herr ist Jesus Christus. Und das war der eigentliche Grund für die Verfolgung der Christen im Römischen Reich. Sie hätten nur vor dem Kaiserbild opfern müssen und damit den Kaiser als obersten Herrn anerkennen und schon wäre alles wieder in bester Ordnung gewesen. Aber damit hätten sie ihren Herrn verleugnet. Dieses Bekenntnis, Jesus ist der Herr, ist bis heute eine gewaltige Provokation gegenüber allen anderen Herrschaftsansprüchen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das ist mir beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses auch immer wieder so wichtig, wenn wir beim Abendmahlsgottesdienst miteinander bekennen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Den Allmächtigen. Wir glauben an den Gott, neben dem es keine andere wirklich reale Macht gibt. Den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Bei jedem Glaubensbekenntnis proklamieren wir damit Gott, den Vater und den Herrn und unseren Herrn Jesus Christus als den einen lebendigen Schöpfer und Herrn. Eigentlich mag ich den Begriff proklamieren nicht so sehr, weil er eine stark schwärmerische Schlagseite hat. Von den Schwärmern wird er oft verwendet, die proklamieren ständig irgendwas. Aber an dieser Stelle bezeichnet er sehr gut, worum es geht. Jemanden ausrufen, bekennen, bezeugen. Wir rufen Jesus aus, wir bekennen und bezeugen ihn vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt als den einen Herrn. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Liebe Geschwister, bei diesem Bekenntnis zittern die Mächte der Finsternis. Da zittern die Mächte der Finsternis. Warum? Weil sie wissen, dass es genau so ist. Wenn es auch 90-99% der Weltbevölkerung vielleicht nicht mehr wissen, dass es so ist, dass Jesus der Herr ist. Die Mächte der Finsternis wissen es ganz genau. Und sie wissen, dass die Zeit abläuft, die ihnen gesetzt ist. Und deshalb zittern sie, weil sie wissen, der Herr kommt, vor dem sie keinen Bestand haben. Und dann sagt Paulus weiter, Jesus ist gesetzt über jeden Namen, der genannt wird. Über jeden Namen. In der Bibel hat alles, was wirklich ist, einen Namen. Damit wird's greifbar, damit wird's benennbar und ansprechbar. Und deshalb ist es interessanterweise und ganz bezeichnend die erste Aufgabe Adams. Wisst ihr, was es ist? Den Tieren Namen zu geben. Und als Gott ihm seine Frau gibt, ist das Erste, was Adam tut, er gibt ihr einen Namen. Zeigt zum einen Autorität, es zeigt aber zum anderen, damit ist der andere ansprechbar, damit ist eine Ich-Du-Beziehung möglich. Eine ganz persönliche. Als Gott am brennenden Dornbusch mit Mose in Beziehung tritt, nennt er ihm seinen Namen. Damit ist Gott für ihn, für Mose, ganz persönlich und namentlich genannt da. Er ist damit vor Mose ansprechbar. Und der reiche Mann, ich weise immer wieder darauf hin, hat im Unterschied zu Lazarus deshalb in diesem Gleichnis keinen Namen. Er existiert nicht vor Gott. Ihr denkt zurück, ich hatte auf dieses Thema schon, glaube ich, zweimal etwa darauf hingewiesen. Hier wird es nochmal von Bedeutung. Wer keinen Namen vor Gott hat, ist eben ein Namenloser, ein vor Gott Ungenannter und ein geistlich Unbekannter. Da ist kein Name, der eingetragen wäre ins Buch des Lebens. Und deshalb ist der Reiche im Gegensatz zu Lazarus tot. Selbst als er noch in all seinem unvorstellbaren Reichtum üppig gelebt und geschwelgt und geprasst hat, vor Gott war er tot. Und der Lazarus, der mit seinen schweren Leiden, Elend, die ihm die Hunde abgelegt haben, vor der Tür des Reichen war, der lebte im Vollsinne. Der hatte das Leben, die Fülle, auch wenn man noch nichts davon sah. Das ist der Unterschied. Und deshalb wird unser Name auch am Sonntag in einer Woche bei der Taufe vor Gott genannt. Ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. An dieser Namensnennung hängt nicht die Gültigkeit der Taufe. Es soll schon vorgekommen sein, wenn mehrere Täuflinge nacheinander getauft wurden, dass der Pastor den Namen eines Täuflings verwechselt hat. Ich schreibe die mir meistens auf, damit mir's nicht passiert. Man steht da vorne und überlegt auf einmal plötzlich, ja, damit ist die Taufe übrigens nicht ungültig, wenn der falsche Name genannt wurde. Denn auf den Namen des Täuflings kommt es letztlich nicht an, sondern auf den Namen des Dreieinen Gottes. Aber die Nennung des Namens macht das Prinzip deutlich. Hier wird ein Name vor Gott genannt. Und damit wird dieser Mensch vor Gott existent. Er ist nun einer, der wirklich lebt, von dem Gott weiß und um den sich Gott verbindlich kümmert. Wenn Jesus also gesetzt wird über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen, dann wird abschließend nochmal zusammengefasst und betont, da ist wirklich nichts ausgenommen. Auch nicht im neuen Himmel und der neuen Erde. Nichts von dem, was wirklich ist. Das andere, was nicht mehr ist, was keinen Namen hat, das ist im feurigen Pfuhl. Das sind die Namenlosen. Aber im neuen Himmel und in der neuen Erde, der zukünftige Äon, auch da gilt's, da ist der Jesus der Herr über alles. Alle Mächte sind unter seine Füße getan. Wir merken, wie wichtig dem Paulus und dem Wort Gottes diese Aussagen sind. Wir hatten vorher schon, dass Gott ihn hoch über alles gesetzt hat. Aber es genügt nicht, dass das gesagt ist. Es wird nochmal umgekehrt von unten her auch quasi gesagt, unter seine Füße, damit es überhaupt keinen Zweifel darüber geben kann, wie hoch Jesus über alle anderen Mächte gesetzt ist. All die anderen Mächte, auch die Engelsfürsten, auch die Dämonen, selbst Satan in Person, sind keine Mächte, die Jesus auf Augenhöhe begegnen könnten. Sie reichen ihm nicht mal bis ans Kinn, noch nicht mal bis zur Hüfte. Jesus ist nicht nur eine relativ größere Macht, er ist letztlich die einzig wirkliche Kraft. Er ist der einzige Herr. Die übrigen Herrschaften und Gewalten sind unter seine Füße getan, sind Mächte, die vor seiner Macht nichts sind. Sie haben nur Macht, soweit er sie ihnen gibt und lässt. Und liebe Geschwister, das ist immer wieder auch von seelsorgerlich allerhöchster Bedeutung in allen Fragen von Krankheit, von Problemen am Arbeitsplatz, von Problemen in Beziehungen, in Familien, von politischen, gesellschaftlichen Problemen, egal was wir nennen mögen. All diese Mächte sind vor Jesus nichts, sie sind unter seine Füße getan. Und sie haben Macht auch in unserem Leben nur so weit und keinen Hundertstel Millimeter weiter, wie Jesus ihnen Macht lässt. Und wenn er so macht, dann sind sie weg. Ein Wort von ihm genügt, weil er über sie alle Macht hat. Und in diesem Vertrauen dürfen wir auch in unseren Gebeten täglich mit den unmöglichsten Situationen vor den Herrn kommen und sagen, Herr, wir wissen, du hast Macht drüber, alle Macht auch über diese Situation. Und sprich nur ein Wort, dann wird alles ganz anders, wenn du es willst. Und wenn du es nicht willst, dann hast du es mir genauso zum Segen gerechnet. Und dann dürfen wir es annehmen. Auch wenn es schwerfällt. Das ist die eine Linie, Die erste, die Macht Christi über alle Mächte der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und dann im zweiten, etwas kürzeren Teil noch, die andere Linie, die Macht Christi in der Gemeinde. Eigentlich sogar der Hauptpunkt für mich heute hier, auch wenn er kürzer wird, wie dieser eine Herr, der Herr über alle Herren, in seiner Gemeinde wirkt. Und tatsächlich, wenn wir genau hingucken, geht es hier nicht darum, wie Gott durch seine Gemeinde wirkt, sondern wie in sie hinein und damit an ihr. Dieses Wirken Jesu wird besonders in den Versen 19 und 23 angesprochen. Vers 19, damit ihr wisst, welche sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns. Wörtlich eigentlich in uns hinein. Den Glaubenden nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Und die letzten zwei Verse 22 und 23. Und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt, welche sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Vers 23 ist in seiner Übersetzung doppeldeutig. Er kann aussagen, dass Christus seine Gemeinde erfüllt, dass er mit seiner ganzen Kraft in ihr wirkt und seine Kraft gerade in der Gemeinde zur vollen Entfaltung kommt. Es kann aber auch sagen, und das ist eigentlich der griechische Text noch genauer, dass die Gemeinde selbst die Fülle Jesu ist. Ich habe es nachher nochmal das Wort. Wir gucken es aber schon mal an. Im zweiten Halbsatz, ich habe es hier nicht extra unterstrichen, die Fülle dessen, wenn wir genau durchgucken, ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Der erste wichtige Punkt, auf den gehe ich gleich noch ein, die sein Leib ist, die Fülle dessen. Aber dessen, da kommt Jesus schon mal vor, die Fülle ist nicht Jesus. Die Fülle ist die Gemeinde. Sie ist seine Fülle, die Fülle dessen, der alles in allem ist und erfüllt. Es ist so ein gewaltiger Gedanke im Blick auf die Bedeutung der Gemeinde, dass man den Auslegern anmerkt, dass sie vor diesem Gedanken fast schon zurückschrecken. Ich habe es aber im Griechischen 3, 4, 5 Mal nochmal nachgeschlagen, immer wieder bei der Vorbereitung. Es ist tatsächlich die wirklich richtige Übersetzung und Wiedergabe von Vers 23. Die Gemeinde ist die Fülle Jesu. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Die Gemeinde ist die Fülle Jesu. Wenn wir weiter darüber nachdenken, ist es übrigens gar nicht so unglaublich, sondern steckt eigentlich schon in einem anderen Bild mit drin, nämlich im Bild vom Haupt und den Gliedern. Ein Haupt, das irgendwo rumliegt, ist eben noch nicht wirklich vollständig. Ja? Der Sinn des Hauptes ist, dass es einen Leib hat. Und Jesus ist nun Haupt der Gemeinde. Nun kann man sicher nicht sagen, dass Jesus als Haupt ohne seinen Leib, ohne die Gemeinde nichts oder unvollkommen wäre. Er ist als der Sohn Gottes wesensmäßig schon vollkommen. Aber doch, so wie Gott der Vater als Vater einen Wesenszug auf Kindschaft hin hat. Ein Vater gibt's ja nur mit Kindern. Ein Vater, der keine Kinder hat, ist kein Vater, ja? So haben wir es da in ganz großartiger Weise. Der Vater hat seinem Wesen nach einen Zug zur Kindschaft. Erstens zu seinem Sohn Jesus und zweitens zu uns. Der ewige Gott hat einen Wesenszug auf uns hin, von Ewigkeit her, dass wir seine Kinder sind. Und genauso der Sohn als Haupt der Gemeinde, er hat einen Wesenszug auf die Gemeinde hin. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt anders besser formulieren könnte, ich hoffe, ihr versteht's. Indem er der Gemeinde als Haupt gesetzt ist, gehört er wesensmäßig mit zu uns dazu und wir als Gemeinde zu ihm. Nicht an sich, so als wäre Jesus in seiner Eigenschaft als Haupt der Gemeinde, also als wäre nicht an sich, als wäre Jesus an sich unvollständig, aber in seiner Eigenschaft als Haupt der Gemeinde. Ist er ohne seine Gemeinde unvollständig, ja? Und in diesem Sinne ist die Gemeinde dann seine Fülle. Das ist ein gewaltiger Gedanke und zeigt, wie sehr wir als Gemeinde zu Jesus gehören und er zu uns. Dürft ihr wirklich mit nach Hause nehmen. Wir als Gemeinde und alle Geschwister auf der ganzen Welt, die wirklich zu Jesus mit dazugehören, wir sind die Fülle unseres Herrn. Das ist ganz gewaltig. Und in diesem seinem Leib wirkt nun der Herr mit seiner überschwänglichen Kraft. Und diese überschwängliche Kraft ist auf uns hingerichtet. Sie wirkt in uns gegenwärtig mit dem Ziel, an uns ihre ganze Entfaltung, ihre ganze Wirkung zu entfalten. Und deshalb können wir übrigens auch nicht einen einzigen, der beansprucht, zum Leib Jesu zu gehören, aus dem Anspruch entlassen, dass man etwas von der Jesusart an ihm sieht. Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Himmelfahrtsbotschaft, dass der lebendige Gott, unser Herr, mit seiner ganzen Kraft in uns wirkt. Und wenn diese ganze Kraft sich auf einen Menschen richtet, sollte sich da an diesem Menschen rein gar nichts ändern? Sollte diese ganze göttliche Kraft an einem Menschen, das wirklich zum Herrn gehört, völlig wirkungslos verpuffen? Ich dachte bei der Vorbereitung zurück an meine Jugend, da gab es die Schlagersendung Disco. Ihr habt ja natürlich als fromme Eichenauer nicht gesehen. Ihr habt eh keinen Fernseher gehabt. Ich habe es gesehen manchmal, gebe ich zu, bekenne und beichte, vor rund 40 Jahren. Und der Hauptgewinner, da gab es immer was zu gewinnen. Und der Hauptgewinner wurde so vorgestellt, und darum geht's jetzt. Licht aus, Spot an, und hier sitzt er, der absolute Hauptgewinner des allerersten Preises. Licht aus. Alle Lichter im Studio wurden abgeschaltet, es wurde stockfinster. Spot an. Dann kam der gebündelte Lichtkegel eines gewaltigen Strahlers auf eine Stelle des Dunkels. Da saß der Sieger. Kann's da dunkel bleiben wie vorher, wenn ein gewaltiger Strahler angeht? Da wäre aber mit dem Strahler was gewaltig nicht in Ordnung. Stellen wir uns vor, Licht aus, Spot an, es bleibt dunkel, was passiert? In der Technik rennt sofort einer aufgeregt zur Sicherung und guckt, was da passiert ist. Wahrscheinlich Sicherung raus. Auf diesen Vergleich kommt mir's an. Licht aus, Spot an. Wenn sich die gebündelte Kraft Gottes auf einen Menschen oder auf eine Gemeinde richtet, wie dieser Lichtkegel, kann es sein, dass es in dieser Gemeinde, in diesem Leben genauso dunkel bleibt wie vorher? Schlechterdings unmöglich. Da müsste etwas gewaltig nicht in Ordnung sein. Mit uns und mit der Gemeinde. Und deshalb ist auch immer wieder wichtig, dass wir uns prüfen, wo wird in meinem Leben, wo wird in unserer Gemeinde das Wesen Gottes sichtbar? Sein Wirken, seine Liebe, seine Kraft. Ist da was gegenwärtig? Ist da was spürbar? Wenn Jesus an uns wirkt mit seiner überschwänglichen und unbeschreiblichen Kraft, was kann dann alles an uns und durch uns geschehen? Was kann da aus unserem Leben, was kann da aus unserer Gemeinde werden, wenn Gottes Kraft in uns zur Entfaltung kommt? Hinter diese Frage habe ich übrigens nicht nur ein Fragezeichen gesetzt, sondern drei Ausrufezeichen. Wenn Gottes Kraft in unserem Leben an unserer Gemeinde wirkt, was kann da aus uns werden? Zwei Dinge hat Paulus schon gleich in Vers 15 genannt, das sind die letzten Gedanken, den Glauben und die Liebe. Das sind die beiden ganz entscheidenden Merkmale einer Gemeinde, in der der Herr wirklich am Werk ist, Glaube und Liebe. Leider neigen wir dazu, mehr auf äußere Dinge zu achten, wenn wir Gott am Werk sehen wollen. Die einen erwarten große Zeichen und Wunder, Krankenheilungen, Prophetie, Zungenrede, was weiß ich. Nicht alles falsch. Wo wir nicht wirklich von Gott erbitten und erwarten, dass er Großes tut, hat unser Glaube einen erheblichen Mangel. Aber trotzdem schaut Paulus in seinem Jubel über die großen Machttaten Gottes nicht auf diese äußeren Zeichen und Wunder und auch nicht auf die Massen. Denn in der Gemeinde Jesu gilt Klasse vor Masse. Echtes geistliches Leben vor einer Masse an Mitläufern. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, es geht hier in diesem Text eigentlich nicht um das, was Gott durch uns wirkt nach außen, sondern das, was Gott in uns hinein, in uns und an uns persönlich wirkt. Dass wir, die wir schon zu Jesus gehören, in eine immer festere Beziehung zu Jesus hineinwachsen. Dass wir tiefer gegründet werden in ihm. Dass unser Vertrauen zu ihm stärker wird. Dass unsere Hingabe an ihn zunimmt, dass der Gehorsam unser Leben mehr und mehr prägt, dass wir treuer werden im Gebet, dass die geschwisterliche Liebe untereinander erhalten bleibt und noch viel weiter wächst. Das sind die wahren Wunderwerke, die Gott in seiner Gemeinde tut. Die mögen äußerlich ganz unauffällig sein. Das treue Gebet im stillen Kämmerlein hört und sieht niemand. Macht nichts her. Aber es ist ein großer Schatz der Gemeinde, wenn sie treue Beter hat. Und ich sage es immer wieder, da dürfen wir uns auch über die Gebete unserer Fernmitglieder freuen. Die sind ja genauso wirkungsvoll wie unsere eigenen vor Ort auch. Das ist also das Erste, der Glaube, die tiefe und feste persönliche Verbundenheit mit Jesus, das totale Vertrauen auf ihn und dann die Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe zu allen Heiligen. Gerade heute, wo die sogenannte christliche Gemeinde sich weitgehend in die Welt hinein auflöst und auch so tut, als wäre die Liebe zur Welt das Allerwichtigste, da müssen wir mit dem Wort Gottes ganz neu betonen, Irrtum. Irrtum. Das Wichtigste ist die Liebe zu Gott und zu allen Heiligen. Die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern ist uns zuallererst aufgetragen, sagt die Bibel ganz unzweideutig, in absoluter Klarheit. Denn sie sind's, die in der Ewigkeit einmal mit dabei sein werden. Und davon redet dann eben auch nochmal die Verse, die ich an der Wand noch habe. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das ist eine interessante Formulierung, dachte ich. Deshalb habe ich es an die Wand geworfen. Der himmlische Vater hat Jesus, der das Haupt über alles ist, der Gemeinde gegeben. Der Herr ist uns gegeben, er ist für uns da. Wir stehen hier nochmal, wir sehen da nochmal die Zielbestimmung, die Jesus als Haupt der Gemeinde auf die Gemeinde hin hat. Der Vater hat ihn, der das Haupt über alle ist, der Gemeinde gegeben. Er ist Gottes Gabe an uns. Er ist für uns da. Die Gemeinde hat einen ganz einzigartigen, einen so gewaltigen Stellenwert, dass Jesus ein Stück weit auf uns hingeordnet ist. So viel sind wir für Jesus wert. Und so groß soll deshalb auch unsere Liebe zueinander sein. Gewiss sollen wir auch die anderen Menschen lieben. Aber bevor wir uns mit unserer Liebe irgendwo in der Welt verzetteln, sollen wir zuerst die Geschwister lieben. Die Liebe zu allen Heiligen. Amen.